Wir haben heute den Matthias Kennert zu Gast. Der Herr Matthias Kennert ist ein Alumni aus dem Studiengang des internationalen Politikmanagements an der Hochschule Bremen, ein Studiengang, in dem wir auch gerade fleißig am Werkeln sind. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich möchte auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne einmal vorstellen.
Vielen Dank und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Kennert. Ich habe von 2009 bis 2013 an der Hochschule Bremen den Studiengang ISPM selber belegt. War eine tolle Zeit und freue mich auf das Gespräch, freue mich auf die Fragen und hoffentlich kommt was Interessantes bei rum.
Genau, so, dann legen wir direkt los mit der Frage 1. Und zwar, welche Fächer, Seminare haben Ihnen besonders gefallen? Und wo haben Sie noch studiert?
Also wenn ich daran zurückdenke, die Fächer, die vielleicht beim ISPM-Studiengang mit am spannendsten waren, das sind so zwei Typen von Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen, wenn ich das so sagen kann. Das eine sind alle mit internationalem Bezug. Also ich glaube, was der Studiengang sehr gut immer geschafft hat, war sozusagen vom lokalen, regionalen, nationalen Kontext auch die Bezüge zu Europa in die weite Welt herzustellen und das eben auch im Rahmen des Studiums so abzudecken. Das hat immer großen Spaß gemacht. Ich glaube, da gab es eine ganze Reihe von diesen Vorlesungen, die das ausgezeichnet hat. Und das Zweite, was ich auch immer als einen riesen Vorteil des Studiengangs empfunden habe, waren die Module, die diesen Praxisbezug aufgewiesen haben. Also wenn es darum ging, auch wirklich mal etwas nicht nur in der Theorie zu durchdenken, sondern auch zu versuchen, in die Praxis umzusetzen. Ich kann mich entsinnen, wir hatten einen Kurs zu Projektmanagement, wo es dann darum ging, eine Veranstaltung zu konzeptionalisieren und dann auch in Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, die internationalen Bezüge und die Praxisbezüge, das waren die Lehrveranstaltungen, die mich damals am meisten beeindruckt haben und auch in sehr guter Erinnerung geblieben sind.
Sehr schön. Und zum zweiten Teil der Frage, wo haben Sie noch studiert?
Die Frage nicht bis zu Ende zugehört. Also im Rahmen des ISPM gab es ja die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen und das habe ich damals an der Istanbul Kultur University gemacht, am Bosporus. Das war eine sehr spannende und eindrückliche Erfahrung, nicht nur Istanbul als Stadt und die Türkei so ein bisschen als Land kennenzulernen, sondern auch in den, geopolitischen Kontext des östlichen Mittelmeerraums reinzuschnuppern. Also die Türkei auch mit einer Regionalmachtsambition, wenn man so möchte, und wie sich da die Beziehungen in der engeren Nachbarschaft gestalten, sei es Richtung Russland oder auch Richtung Israel. Das war sehr spannend, damals aus nächster Nähe und im Austausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen dort so kennenzulernen. Und abgesehen davon ist Istanbul natürlich eine tolle Stadt, die viel Spaß macht. Und so gesehen war es jetzt auch retrospektiv ganz interessant, weil mein Auslandssemester geendet hat im Januar 2012 und das war genau die Zeit, wo dann die Gezi-Proteste angefangen haben, die ja zu sehr viel Veränderung, um es mal so auszudrücken, auch innerhalb der türkischen Gesellschaft geführt haben. Und das so ein bisschen noch mit erlebt zu haben, das war schon sehr beeindruckend. Ich habe danach auch noch im Master woanders studiert. Ich weiß nicht, ob das hier auch von Interesse ist oder ob sich auf ISPM beschränken darf, aber das war mein Auslandssemester während ISPM.
Ja, sehr schön, da haben Sie schöne Eindrücke gesammelt. Das, was Sie angesprochen haben, da kommen wir gleich zu. Jetzt wäre erstmal die Frage, wo haben Sie Ihre Praktika absolviert?
Die Praktika, das war ja auch oder ist, glaube ich, nach wie vor ein fester Bestandteil des ISPM-Curriculums. Das hatte ich damals zweigeteilt und habe das erste dann insgesamt für 3 Monate an der Landesvertretung von Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel verbracht. Das ist vielleicht erstmal nicht so spektakulär, wenn man sich das so anhört, war aber schlussendlich doch gar nicht so uninteressant, vielleicht aus 2 Gründen. Das erste, das deutsche System mit Föderalismus sieht ja ziemlich umfangreiche Mitbestimmungsrechte auch der Bundesländer in den Gesetzgebungsverfahren vor, auch wenn es um die Umsetzung, um es mal allgemein auszudrücken, von EU-Recht dann auf nationaler Ebene geht, sodass die Bundesländer so gesehen in Brüssel eine Präsenz haben, um dann zu wissen, wo sie im deutschen System, wenn Bundesrat und Bundestag miteinander sozusagen sich ins Benehmen setzen müssen, wo sie da einhaken müssen und wo vielleicht auch für die Länder wichtige Punkte, die aus Brüssel, aus der EU kommen, verhandelt werden müssen. Und da aus dieser Perspektive mal den Brüsseler Kosmos kennenzulernen, das war schon sehr spannend. Und das Zweite, das war für mich damals dann auch eine Überraschung, ich bin angekommen und am ersten Tag wurde man dann den Arbeitsbereichen zugeteilt und für mich hieß es dann Landwirtschaft und ländlicher Raum, vielleicht auch nicht das, wo man sozusagen in den kühnsten Träumen darauf hofft, dass man das machen darf, aber auf der einen Seite ein wirklich sehr, sehr spannender Arbeitsbereich, sehr viel gelernt und weil es eben der Politikbereich ist, der nahezu vollständig integriert, das heißt auf europäischer Ebene verhandelt und umgesetzt und entschieden wird, lernt man natürlich anhand von so einem Politikbereich auch sehr viel über die EU insgesamt, über die Prozesse, Akteurskonstellation, wer wo versucht Einfluss zu nehmen, sodass das eine sehr eindrückliche Erfahrung war. Und die zweite Hälfte des Praxissemesters habe ich dann in Bolivien verbracht, an der deutschen Botschaft in La Paz. Das war auch eine sehr schöne und spannende Erfahrung, mal zu verstehen und besser kennenzulernen, wie eine deutsche Auslandsvertretung arbeitet. Und auch da war, glaube ich, die politische Situation, in der sich das Land befand, Evo Morales, erster indigene Präsident, war noch nicht so lange im Amt. Das heißt auch, man hat an die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich damals in Bolivien zugetragen haben, auf sehr interessante Art und Weise teilhaben können. Und zum Titicacasee zu fahren oder in den Salar de Uyuni, die tolle Salzwüste, sind natürlich Sachen, die dann im wahrsten Sinne des Wortes näher liegen, als sie es vielleicht sonst tun. Also das war auch eine tolle Erfahrung im Rahmen des Praxissemesters.
Ja, sehr schön. Dann haben Sie das Praxissemester voll ausgeschöpft, direkt zwei Ziele in Angriff genommen. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Okay, wo haben Sie Ihr Auslandssemester absolviert? Da sind wir eben schon mal kurz drauf zu sprechen gekommen, meine ich.
Ja, also das ist sozusagen nach wie vor, also war Istanbul, ich weiß nicht, ich kann dir gerne noch mal kurz erzählen, wo ich danach weitergemacht habe im Studium, wenn es nicht noch zu einem anderen Zeitpunkt im Podcast kommt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Empfehlung, wenn ich das so sagen darf, oder wenn ich auch von meiner eigenen Erfahrung sozusagen diesen Hinweis ableiten darf, dann ist natürlich der Blick über den Tellerrand, der am besten möglich wird durch solche Auslandsaufenthalte, sei es jetzt über Praktika oder über das Studium. Ich weiß, Corona macht das alles nicht leichter, aber das ist natürlich etwas, was einem erlaubt, auch sehr viel, muss man so ausdrücken, außerhalb des Lehrsaals oder Vorlesungssaals zu lesen. Und ich glaube, riechen, hören, schmecken vor Ort, das gibt einem nochmal eine ganz andere Erfahrung, auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wovon man eigentlich spricht, wenn man über internationale Beziehungen oder das Verhältnis zu anderen Staaten und Gesellschaften sich austauschen möchte. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, wenn sich die Möglichkeit bietet, so eine Auslandserfahrung machen zu können, immer etwas, wo ich zumindest für meinen Teil und aus meiner Erfahrung sein würde, die Möglichkeit nutzen, wo sie sich bieten. Das ist schon was Spaß macht. Und vor allen Dingen glaube ich, aber auch das ist meine bescheidene eigene Meinung natürlich nur, dass es jetzt auch nicht darauf ankommt, dass man sagt, jetzt habe ich aber ein Auslandssemester in der Türkei gemacht, jetzt müsste ich eigentlich auch sozusagen mich mit diesem Regionalkontext weiter beschäftigen, spezialisieren. Ich glaube, jede dieser Erfahrungen für sich genommen ist schon so spannend, dass es dann auch in Anführungszeichen egal ist, was danach kommt oder ob dann danach etwas folgt, was direkt darauf aufbaut, weil die für sich alleinstehend, glaube ich, schon ihren Wert haben und auch haben sollen. Und das war auch sozusagen eine Erkenntnis, die ich dann sowohl im Auslandsstudium als auch im Auslandspraktikum gewonnen habe.
Sehr schön. Ja, der internationale Aspekt, finde ich, ist auch ein großer Pluspunkt des Studiengangs. Kommen wir zur letzten Frage dieses Blogs. Und zwar, was fanden Sie besonders schwierig auf Ihrem Bildungsweg?
Tja, das wäre jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Also ich muss ehrlicherweise eingestehen, dass ich sozusagen das Glück hatte, da keine, also nicht so große Hürden überwinden zu müssen, wie das vielleicht andere Leute machen müssen. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage und eine große Frage, wie Bildungswege auch durch unser System befördert, sozusagen vielleicht aber auch nicht so sehr befördert werden. Ich glaube, aber das ist wirklich ein Luxusproblem, ist ein Stück weit eine Schwierigkeit, aus der Fülle der Themen und aus der Fülle der wirklich interessanten Dinge, die man näher kennenlernen möchte, dann auch was für sich auszuwählen, was man vertiefen kann und möchte, weil für alles fehlt dann doch irgendwie die Zeit. Aber das will ich jetzt wirklich nicht als Schwierigkeit bezeichnen, weil das, wie gesagt, zu sehr ein Luxusproblem ist. Aber ich glaube, dass wir also das ist vielleicht sozusagen nur das Einzige, was ich sagen würde, aber auch eher in der Kategorie Luxusproblem zu verorten, dass man bei all der Berufsnähe und Praxisorientierung auch sozusagen diesem Verständnis, dass ein Studium auf einen guten Berufseinstieg vorbereiten soll, immer da, wo es geht, sich auch durchaus mal den Luxus erlaubt, einfach Sachen kennenzulernen, die einen interessieren. Und da muss dann vielleicht auch nicht der unmittelbare Nutzen für den beruflichen Werdegang, wie soll ich sagen, immer an vorderster Front sofort erkennbar sein, sondern das Studium auch dafür nutzen zu können und sich die Zeit dafür zu nehmen, nach Interessen so ein bisschen zu spüren und den nachzuspüren. Ich glaube, das wird durch die Struktur von den Bachelorstudiengängen jetzt nicht unbedingt leichter gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht als wirklich große Schwierigkeit, sondern vielleicht nur als Merkposten bezeichnen wollen.
Also relativ problemlos verlaufen. Perfekt, vielen Dank. Dann gebe ich das Wort einmal an Janis.
Dann möchten wir auch direkt vom ersten Thema, Ihrem Werdegang, auf Ihr Berufsfeld springen. Nach unseren Recherchen arbeiten Sie ja im Auswärtigen Amt. Und ja, da wäre die erste Frage, was machen Sie da spezifisch und was bedeutet diese Tätigkeit für uns und für unseren zukünftigen Werdegang?
Ja, genau. Ich bin im Auswärtigen Amt in Berlin seit Mitte 2018, also jetzt 3,5 Jahre ungefähr. Dreieinhalb Jahre und arbeite dort in der Abteilung S. Das steht, erschließe ich mir sofort, für Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenskonsolidierung und humanitäre Hilfe. Das heißt, die Abteilung ist entstanden, ist noch relativ jung, in dem sogenannten Review-Prozess. Das war ein Prozess, den der damalige Außenminister Steinmeier 2014 eingeleitet hat, mit der übergeordneten Fragestellung, wie soll sich eigentlich deutsche Außenpolitik im 21. Jahrhundert aufstellen? Was ist gut? Was kann verbessert werden? Und ein Ergebnis dieses Prozesses, der auch Zivilgesellschaft, Wissenschaft und so weiter ziemlich eine breite Gesellschaft einbezogen hat, stand eben auch die Gründung dieser Abteilung S, die sozusagen das außenpolitische Instrumentarium, was sehr sozusagen die Mittel und konkreten Instrumente von außenpolitischen Handeln bündeln sollte. Auf der einen Seite humanitäre Hilfe, das ist eher der Ansatz, da wo Not ist, versuchen sie zu lindern, und eben Krisenprävention und Stabilisierung, wo es vordergründig oder in erster Linie darum geht, außen- und sicherheitspolitische Interessen Deutschlands auch mit sehr konkreten Instrumenten, Projekten, Maßnahmen zu erreichen, zu unterstützen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber also es geht darum, auch in erster Linie mit Projekten zu arbeiten. Und ich arbeite ganz konkret oder habe die meiste Zeit der letzten 3,5 Jahre mit so einer Regionalzuständigkeit für Westafrika und die Sahel-G5-Staaten gearbeitet, also ganz grob gesagt von der westafrikanischen Küste Senegal bis sozusagen Zentralafrikanische Republik, diesen Länderstreifen. Ich glaube, es sind knapp 23 Staaten, wenn ich da nicht falsch liege. Das war sozusagen der Bereich, den ich in den letzten 3,5 Jahren beackert habe, zusammen natürlich mit Kolleginnen und Kollegen. Und mittlerweile habe ich so eine Art thematische Zuständigkeit stärker übernommen, wo es darum geht, zu überlegen, was man denn tun kann gegen die destabilisierenden Auswirkungen von Terrorismus, organisierter Kriminalität und gewaltbereitem Extremismus. Das heißt, Die Grundannahme ist, fast jeder Konflikt, den man so beobachten kann, hat eine starke Komponente, die von organisierter Kriminalität, gewalttätigem Extremismus oder eben Terrorismus beeinflusst wird. Und die Frage ist, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten können wir versuchen, zusammen mit unseren Partnern dem auch etwas entgegenzusetzen. Also das ist das, was ich gerade mache. Und ich glaube, die Frage, was das bedeutet, also ich glaube, das Auswärtige Amt ist in vielerlei Hinsicht durchaus auch ein interessanter Arbeitgeber für sozusagen Studierende des ISPM, weil man, glaube ich, in diesem ganzen Gefüge der internationalen Beziehungen eine durchaus interessante Rolle einnimmt. Also man vertritt ein Land, man vertritt eine Regierung und versucht eben aus dieser Position heraus im besten Fall dazu beizutragen, dass sich die Verhältnisse auch sozusagen zum Guten oder zum Besseren wenden. Im schlechtesten Fall, dass es zumindest nicht schlimmer wird, was wir so erleben müssen auf der Welt. Aber ich glaube, dieses Mandat und die Rolle, die dem Auswärtigen Amt als Vertreter Deutschlands, wenn man so möchte, zugedacht ist, das ist, glaube ich, was durchaus auch reizvoll sein kann. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das, was die Tätigkeit dort erfordert, auch etwas, was man in ISPM vielleicht schon mal gehört hat. Also die sozusagen Umsetzbarkeit von politischen Ideen zu haben, sozusagen verankert in natürlich auch in einem wissenschaftlichen Verständnis, aber vor allen Dingen, was sind eigentlich die Umsetzungsmöglichkeiten von Ideen? Und ich glaube, da dann so ein bisschen dran mitzuarbeiten oder werkeln, das schon ganz, ganz reizvoll sein. Und ich glaube, dass man da eben die Möglichkeit hat, über eine interessante Perspektive auch in verschiedene, vielleicht ja auch interessante Themenbereiche reinzukommen, reinzuschnuppern. Also bei mir war es ja damals auch ein Praktikum an der Botschaft während des Studiums. Ich glaube, sowas kann schon mal einen guten ersten Eindruck vermitteln. Man kann auch Praktika in der Zentrale, also in Berlin, absolvieren. Also ich glaube, among a lot of other opportunities ist das auf jeden Fall was man als Studierender oder Studierende von ISPM vielleicht mal sich überlegen kann.
Ja, das hört sich alles unglaublich interessant und besonders auch sehr vielseitig an. Was würden Sie denn sagen, lieben Sie an Ihrem Berufsfeld am meisten?
Tja, was liebe ich am meisten? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte es gerade schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Ich glaube, was schon besonders ist, ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein, ist eben die Rolle, die man einnimmt. Also ich glaube, jeder Arbeitgeber hat sein Mandat und hat auch seine Daseinsberechtigung und hat auch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und ich glaube, man kann ja für sich selber ein bisschen überlegen, was einem da auch wichtig ist, wofür man steht mit seiner Arbeit. Und ich will jetzt sozusagen, nobody is perfect, aber ich glaube, dass sozusagen ich für mich das, was ich da tue, eigentlich auch gut vertreten kann und da auch dahinter stehe. Und ich glaube, mit so einem Gefühl zur Arbeit zu gehen, ist für mich ganz persönlich zumindest in Ordnung oder auch sehr gut in Ordnung. Und ich glaube, was auch großen Spaß macht, ist, dass man vielleicht in einer etwas größeren Institution auch mit sehr vielen interessanten und interessierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, wir sind ja immer noch Menschen und wir gehen auch zur Arbeit, also wir verbringen einen doch auch großen Teil unserer Zeit bei der Arbeit und mit den Kolleginnen und Kollegen. Und wenn das irgendwie auch passt, ist es vielleicht nicht die schlechteste Voraussetzung. Und das ist in meiner bisherigen Erfahrung im Auswärtigen Amt auch immer so gewesen. Und ich glaube, das sind so zwei Aspekte, um die mal rauszugreifen, die ich gut finde. Ja.
Also man merkt Ihnen auf jeden Fall an, dass Sie mit ziemlich viel Leidenschaft bei Ihrem Beruf dabei sind, so wie Sie davon erzählen. Wie ist denn Ihre Suche nach diesem Beruf verlaufen? Haben Sie davor noch andere Praktika auf Ihrem Werdegang gemacht? Oder war das quasi Ihre erste Entscheidung und Sie sind dann da geblieben, weil es Ihnen so gut gefallen hat?
Ja, also ich habe nach ISPM natürlich einen Master gemacht und währenddessen auch nochmal ein Auslandsstudium und auch ein paar Praktika. Und das war auch relativ bunt. Ich war mal im Bundestag, ich war mal in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, das ist dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordnete Behörde, war aber auch mal in der Wissenschaft, also an der Uni angedockt. Also ich glaube, was mir, aber wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein, man kann von eigener Erfahrung sprechen, aber man sollte nicht von sich auf andere schließen. Aber was mir damals einfach großen Spaß gemacht hat und was ich auch als großes, Privileg empfunden habe, auch immer mal verschiedene Sachen sich einfach angucken zu können. Ja, also das muss jetzt nicht sein, ich mache jetzt einmal diesen Track oder suche mir eine Institution aus und dann bleibe ich dafür immer dabei, sondern das Studium war irgendwie ein schöner Rahmen, um, wenn man die Zeit hatte nebenbei oder sich die Zeit nehmen konnte, nebenbei auch immer mal wieder zu arbeiten, sei es irgendwie als studentische Hilfskraft, studentischer Mitarbeiter oder eben als Praktikant, Praktikantin, mal nach links und rechts zu gucken. Und da gab es sozusagen ganz viele Erfahrungen und ich hatte dann direkt nach dem Masterabschluss nochmal ein Jahr ein Stipendium, das sogenannte Mercator-Kolleg für internationale Aufgaben. Die Idee ist, dass man eben mit einem Stipendium für ein Jahr Berufserfahrung in verschiedenen internationalen Organisationen sucht, zu einem selbstgewählten Thema. Und da habe ich auch nochmal eine UN-Organisation kennengelernt, eine NGO kennengelernt, einen Think Tank kennengelernt und hatte danach das Gefühl, dass es für mich, glaube ich, sehr spannend wäre, mal ein Ministerium von innen kennenzulernen. Und dann gab es eben gerade eine passende Ausschreibung, auch thematisch. Und dann bin ich im Auswärtigen Amt dann erstmal gelandet. Und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich immer noch da bin, muss man sozusagen.
Wo Sie von Spaß in Ihrem Beruf reden, komme ich direkt auf etwas Unerfreulicheres. Was macht Ihnen denn an Ihrem Beruf keinen Spaß, beziehungsweise wo hatten Sie Schwierigkeiten in Ihrem Beruf? Wenn Sie dazu was sagen möchten.
Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Also ich glaube, auch bei den interessantesten und spannendsten Berufen, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass das meiner oder nur meiner wäre, gibt es natürlich immer mal schlechte Tage, wo man irgendwie nicht so gut drauf ist. Das ist völlig normal, gehört auch dazu. Das ist nur menschlich. Ich glaube, was vielleicht manchmal schwierig ist, aber da würde ich sagen, das beschränkt sich leider nicht auf einen Arbeitgeber, sondern das findet man, glaube ich, in diesem großen Bereich internationale Politik fast überall, dass man oft eben Dinge sieht, die schrecklich sind, die furchtbar sind, die nicht schön sind, wo Menschen leiden, wo Menschen Schaden nehmen, wo Menschen auch umkommen und man selbst mit den besten Intentionen und auch eigentlich einigen Möglichkeiten keine, also sozusagen, man kann das nicht abwenden, man kann es nicht verhindern oder es ist sehr, sehr schwer oder der Erfolg stellt sich nicht sofort ein und ich glaube, diese Erkenntnis natürlich, wie gesagt, ne, wir sind ja selber davon nicht betroffen, deswegen muss man auch vorsichtig sein, dass das nicht so anmaßend klingt, aber oder nicht so anmaßend klingt, wie es vielleicht anhört, aber ich glaube, das ist schon so, dass man manchmal denkt, es kann eigentlich nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, da irgendwie mehr zu machen. Ne? Obwohl man es nach seinem besten Wissen und Gewissen, vor allem auch mit all der Kraft seiner Möglichkeiten versucht. Aber das ist wahrscheinlich die Realität und es geht wahrscheinlich allen so. Aber das ist bestimmt nicht immer einfach. Aber ich glaube, wenn ich da an Menschen denke, die auch, weiß nicht, in anderen Bereichen arbeiten, wo man sehr viel direkter auch mit den Auswirkungen von nicht so schönen Sachen konfrontiert ist, da, die können da, glaube ich, sehr viel mehr und sehr viel besser von erzählen. Und ich glaube, eine andere Herausforderung, die wo man eben auch immer sich überlegen muss, wie man damit umgeht und vor allen Dingen, was das dann für die Berufswahl bedeutet, ist, dass man, glaube ich, oft Themen mit einer sehr klaren und auch nachvollziehbar, in ihrer Klarheit nachvollziehbaren Meinung entgegentritt. Also bei mir war das damals, ich hatte ja schon mein Praktikum in Brüssel erwähnt und meine Tätigkeit dann da im Bereich Landwirtschaft. Da kam ich auch und habe gesagt, naja, also die EU-Agrarsubventionen, die machen doch überall die Märkte kaputt und das ist doch eigentlich nicht gut. Und wenn man dann anfängt, sich mit dem Bereich und mit allen anderen Meinungen, die es dazu gibt, auseinanderzusetzen, dann wird das Bild sehr viel differenzierter, um es mal so zu sagen. Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass man bei den meisten oder bei vielen Fragen immer auf so zwei Antworten kommt, ja, aber, nein, aber. Und die Abers haben auch immer ihre Existenzberechtigung. Und das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen entmutigend, aber naja, macht die Sache nicht einfacher, wenn man merkt, es gibt keine klaren Antworten und so machen wir es und das ist nur richtig. Und ich glaube, damit umgehen zu lernen, ist auch eine Erfahrung, die man so im Laufe seines Berufslebens vielleicht machen muss. Und auch das ist vielleicht nicht immer nur ganz einfach.
Ja, dann gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Bereich, Professionalisierung. Da gebe ich an Philipp wieder weiter.
Perfekt. Frage 1. Wofür haben Sie sich während Ihres Ausbildungs- und... Oh, Moment. Entschuldigung. Wofür haben Sie sich außerhalb Ihres Berufs- und Bildungskurriculums spezialisiert?
Also ich glaube, ich habe keine Spezialisierung, wie man es vielleicht gemeinhin verstehen würde, also Sport oder Softskill oder sowas. Ich glaube, ich habe immer versucht, Sachen, die ich spannend fand, auch so weiterzuverfolgen. Also ob das jetzt, wie soll ich sagen, Hobbys sind im weitesten Sinne. Und ich glaube, da auch immer eine Balance zu haben zwischen professioneller Entfaltung und dem, was das Privatleben so ausmacht, war mir immer wichtig. Ich glaube, vielleicht kann ich sagen, was ich gerne mehr gemacht hätte, retrospektiv. Also ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, meine Generation, die da so ein bisschen zwischen die Zeiten gefallen ist, also diese ganzen Fragen um Digitalisierung, Informatik, IT und was sozusagen damit mit diesem Großbereich zusammenhängt, weil ich glaube, also bei uns war noch keine Programmiersprache Pflicht in der Schule, ich weiß nicht, ob das heutzutage so ist, und auch, glaube ich, der wirklich sichere Umgang mit Softwareanwendungen, das sind so Sachen, die man natürlich gelernt hat irgendwie und die einem auch mit auf den Weg gebracht wurden, aber ich glaube schon, dass es heutzutage einfach nicht nur spannend ist und Spaß machen kann, mit diesen Anwendungen zu arbeiten, weil sie, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten bieten, aber es ist ein Stück weit, glaube ich, auch eine Voraussetzung, um eben gut und erfolgreich auch arbeiten zu können. Und ich glaube, also wenn ich nochmal in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich mich darum bemühen, schon in der Schule Excel so gut zu können, wie es jetzt nicht kann, um es mal so auszudrücken. Nein, also Spaß beiseite, ich glaube, die so in Richtung IT und ein digitales Denken oder ein digitales digitalisiertes Denken. Ich glaube, das ist etwas, wo man gerade sehr viel lernen kann. Und ich glaube, wie so früh wie möglich man anfängt, sich damit auch intensiv auseinanderzusetzen, desto besser. Wie gesagt, sowohl, weil es, glaube ich, für sich genommen interessant ist, als auch, weil es für den beruflichen Kontext bestimmt nicht schädlich ist.
Perfekt, vielen Dank. Dann kommen wir von Programmiersprache direkt zu normalen Sprachen. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Tja, also Deutsch geht so, Englisch, das ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und ich hatte dann die Möglichkeit, über Auslandserfahrung immer mal wieder länger Spanisch und Portugiesisch eigentlich als Sprachen jetzt zu haben, ganz in Ordnung sind und mit denen, die man auch sozusagen nutzen kann für den professionellen und beruflichen Kontext. Mein Latinum und Altgriechisch, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht in den Vordergrund kehren. Und ein bisschen, wie sagt man, Bidas türkische Konuşuyorum, ein bisschen was habe ich in Istanbul auch aufgeschnappt. Aber ich glaube, meine Erfahrung ist, wenn ich das mal so sagen darf, dass heutzutage natürlich man in den meisten Fällen auch mit Englisch sehr gut zurechtkommt, aber es natürlich trotzdem für eigene Regionalbereiche entweder erforderlich ist, auch andere Sprachen noch zusätzlich zu beherrschen. Und dass es natürlich auch immer eine ganz andere Möglichkeit ist, mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten, wenn man der dann zutreffenden Landessprache mächtig ist. Und ich glaube, man kann es am besten beurteilen, wenn man sich es umgekehrt überlegt. Also wenn jemand aus irgendeinem Winkel der Welt nach Deutschland kommt und mich dann auf Deutsch anspricht und Sachen fragt, dann bin ich, glaube ich, noch sehr viel begeisterter oder beeindruckter, als wenn er es vielleicht auf Englisch, auf sehr gutem Englisch machen würde.
Ja, mit Englisch kommt man schon überall ziemlich weit. Kommen wir zur letzten Frage des Blogs. Von welchen Fähigkeiten, Kenntnissen haben Sie bisher noch keinen Gebrauch gemacht?
Also zum Glück, ich habe mal ein sogenanntes Hostile Environment Awareness Training gemacht. Also da lernt man, wie man sich bei einer Geiselnahme verhält oder wie man durch ein Minenfeld läuft oder wie man sich bei Beschuss verhält, also hinter welchen Steinen es sicherer ist, als hinter welchen Steinen es nicht so sicher ist. Und da bin ich ganz froh, dass ich das noch nicht anwenden musste.
Nachvollziehbar. Gut, wir bedanken uns einmal ganz herzlich, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben und dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Es war alles super, super faszinierend. Ich finde Ihr Berufsfeld unglaublich interessant und auch sehr, sehr, sehr schön, dass Sie mit so viel Leidenschaft und so viel Interesse darüber berichten konnten. Und wir haben uns sehr gefreut, Sie interviewen zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
Wunderbar. War mein Vergnügen. Vielen Dank. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Und weiterhin alles Gute für Sie und die Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Dankeschön. Das können wir nur zurückgeben.
Dankeschön.